Diese Folge wird Ihnen präsentiert von der Aticon Immobilienwirtschaft, Ihrem Experten für Versicherungslösungen in der Immobilienbranche. Sichern Sie sich jetzt Ihre kostenfreie Versicherungsanalyse unter analyse@aticon.de.
Herzlich willkommen zum Nachklapp der Aticon Verwaltersprechstunde mit unseren renommierten Expertinnen und Experten aus der Branche. Herzlich willkommen auch an unsere heutige Moderatorin Katja Polowi.
Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem Aticon Verwaltersprechstunden-Podcast.
Heute mit Dr. Wolfgang Lang auf das Immobilienrecht spezialisierte Rechtsanwalt, der uns für Ihre Fragen zur Verfügung steht. Ich schlage vor, wir starten direkt mit der ersten Frage, die sich mit baulichen Veränderungen beschäftigt.
Wunderbar.
Bei baulichen Veränderungen nach § 20 Absatz 1 und 2 BEG können diese gestattet und genehmigt werden. Aber auch ein Vornahmebeschluss ist möglich, wonach die Angelegenheit in den Händen der GdBE-Verwaltung liegt bzw. verbleibt. Was aber bedeutet die Gestattung, Genehmigung zugunsten des einzelnen Eigentümers? Wer kümmert sich um was? Beauftragt nur der bauwillige Eigentümer die erstmalige Herstellung auf eigenen Namen und Rechnung, was durchaus problematisch beim Thema Gewährleistung sein kann? Und wer beauftragt künftig auf welche Rechnung Erhaltungsmaßnahmen?
Okay, also wenn man den § 20 Absatz 1 WEG anguckt, dann überliest man schnell das eigentliche hier angesprochene Problem. Da heißt es nämlich, Maßnahmen können beschlossen oder einem Wohnungseigentümer durch Beschluss gestattet werden. Das meint streng genommen, dass man unterscheidet zwischen Vornahmebeschluss und Gestattungsbeschluss. Der Unterschied liegt darin, dass beim Vornahmebeschluss die Regie für die Umsetzung der baulichen Veränderung, wenn man so will, bei der Wohnungseigentümergemeinschaft verbleibt, während beim Gestattungsbeschluss die Regie beim beantragenden Wohnungseigentümer liegt. Jetzt ist das zwar eigentlich ganz praktisch, wenn man keine Arbeit hat als Wohnungseigentümergemeinschaft oder als zuständiges Organ der Verwalter, aber es hat ein paar Nachteile, wenn man diese Regie aus der Hand gibt, wie immer. Also auch ähnlich das Problem beim Abwälzen von Erhaltungslasten auf Sondereigentümer oder so. Immer wenn man den Hut nicht mehr aufhat, muss man halt gucken, was wird da draus. Und die Folge bei einem Gestattungsbeschluss, wo die Regie beim Wohnungseigentümer liegt, ist die, dass der Wohnungseigentümer dann ja auch das Handwerksunternehmen beauftragt, nehmen wir mal an, Ausbau einer Dachgaube oder so etwas, bauliche Veränderung, ohne Frage. Der Eigentümer, der das beantragt, beauftragt einen Dachdecker und es kommt im Laufe der ersten Jahre, wie es kommen muss, irgendeine Undichtigkeit im Bereich der Dachgaube. Wer ist da zuständig für was? Da der Wohnungseigentümer den Auftrag erteilt hat an den Handwerker, ist die Gewährleistung beim Wohnungseigentümer und nicht bei der Gemeinschaft. Ja. Also das ist einfach Vertragsrecht, so dass man in solchen Fällen immer darauf achten sollte, dass man sich als Wohnungseigentümergemeinschaft die Gewährleistungsansprüche abtreten lässt, damit die von der Wohnungseigentümergemeinschaft geltend gemacht werden können. Ist auch deswegen sinnvoll, weil sonst die Verantwortlichkeit für dieses Gewerk, Dach insgesamt auseinanderfällt. Einmal Gewährleistung durch den Sondereigentümer für die Dachgaube und fürs restliche Dach die Gemeinschaft. Aber was ist mit der Schnittstelle? Ja, was passiert im Übergang zwischen Dachgaube und Dach? Das ist misslich. Also ich bin kein großer Freund, muss ich sagen, von dieser Möglichkeit, die der Gesetzgeber hier ausdrücklich geregelt und geschaffen hat, einen Gestattungsbeschluss zu fassen, weil man dadurch eigentlich mehr Probleme bekommt, als man hätte, wenn man das als Gemeinschaft durchzieht. Ist ja schön, wenn man Veränderungen am Gemeinschaftseigentum vornehmen kann, aber das geht eben ja auch mit der Regie oder im Rahmen der Regie der Gemeinschaft und das ist, glaube ich, auch sinnvoller, ehrlich gesagt.
Okay, vielen lieben Dank. Dann kommen wir zur nächsten Frage und das ist wahrscheinlich auch eine Frage, weil wir das Thema schon tatsächlich auch ein paar Mal hatten, auch in unserem Kundenkreis, wenn dann plötzlich einer der Stellplätze wegfällt. Und hier im Konkreten wird eine WEG mit 17 Einheiten vermietet und zu jeder Wohneinheit gehört ein Außenstellplatz, zumindest planmäßig. Und nun hat man aufgrund der Aufstellung einer Wärmepumpe einen der Stellplätze nicht mehr zur Verfügung. Der Mieter, der normalerweise diesen Stellplatz genutzt hat, beschwert sich nun, zu Recht wohl. Und nun die Frage, wie geht man denn damit niedriglich um, mit diesem Sachverhalt? Gibt es irgendeine Möglichkeit, dass man die Bogen glättet?
Also ich würde das Problem oder die Fragestellung vielleicht nicht nur mietrechtlich, sondern auch kurz wohnungseigentumsrechtlich aufzäumen. Gerne. Dieses Gehören meint vermutlich, dass ein Sondernutzungsrecht besteht an einem Außenstellplatz. Dieses Sondernutzungsrecht ist an die Wohnung gekoppelt. Man kann nicht das Recht aushöhlen, indem man einfach es faktisch beseitigt. Das funktioniert nicht. Man könnte jetzt, wenn die Stellplätze im Außenbereich nicht zugeordnet wären, könnte man natürlich bauliche Veränderungen vornehmen, die dazu führen, dass entsprechend irgendwo Platz wegfällt, so ein Stellplatz auch wegfällt. Das ginge. Es könnte ja auch im Einzelinteresse irgendwie eine bauliche Veränderung beschlossen werden, wo gemeinschaftliche Flächen wegfallen. Alles das geht. Zumindest geht das seit der WEG-Reform. Was aber nicht geht, auch seit der WEG-Reform nicht, dass ich Sondernutzungsflächen gleichsam enteigne, ja, indem ich irgendeine bauliche Veränderung vornehme in Gestalt einer Wärmepumpe. Das ist sicherlich rechtswidrig, diese Maßnahme, und als Sondernutzungsberechtigter würde ich mich dagegen auch wehren, ja, und würde auch erfolgreich mich dagegen wehren. Jetzt ist es hier wahrscheinlich so, dass es gar keinen anderen Platz gab. Muss man gucken, wie man damit umgeht. Das ist blöd. Ja, das ist tatsächlich schwierig. Dann müsste man eventuell gucken, dass man als Gemeinschaft dem Sondernutzungsberechtigten diese Fläche abkauft oder so etwas. Aber nicht einfach so enteignen. Das funktioniert nicht. Mietrechtlich ist die Dimension leider auch relativ klar. Wenn ich einen Stellplatz vermiete, muss ich als Vermieter auch dafür gerade stehen, dass ich das bewerkstelligen kann. Denn im Mietrecht kann ich theoretisch ja alles vermieten, wo ich lustig bin. Ich habe dann nur hinterher das Problem, ich muss es auch zur Verfügung stellen können. Ne? Also ich kann hingehen, den Eiffelturm vermieten, der gehört mir nicht, das wird mir nicht gelingen, deswegen muss ich mich dann schadensersatzpflichtig machen. Und hier ist es genauso, ich habe eine Wohnung vermietet, ich habe den dazugehörigen Stellplatz vermietet und der Mieter kann sagen, naja, wenn jetzt da die Wärmepumpe draufsteht, kann ich nicht mehr parken, also stell mir einen anderen Parkplatz zur Verfügung oder Ersatzparkraum und notfalls musst du da eben dann Schadensersatz leisten. Das kann man auch nicht umgehen. Ja? Man kann natürlich versuchen, mit dem Mieter dann eine Lösung zu finden und zu sagen, okay, der Stellplatz fällt faktisch weg, damit du mich nicht schadensersatzpflichtig machst, erlasse ich dir Miete in Höhe von XY, wenn du einverstanden bist, hast ja eh kein Auto oder sowas. Also da kann man natürlich versuchen nachzuverhandeln, aber verhandeln heißt eben auch zweiseitig und nicht einseitig. Das Problem kann ich nicht lösen, indem ich jetzt irgendwie eine Kündigung ausspreche oder sowas wegen oder Teilkündigung des Mietvertrages wegen Teilunmöglichkeit oder so, das geht leider nicht. Ne?
Müsste der Mieter sich denn gegebenenfalls mit einem Parkplatz zufrieden geben, der 500 Meter oder 1 Kilometer von seiner Wohnung entfernt ist? Nein. Ja. Also es muss schon adäquat eigentlich zur Verfügung gestellt werden.
Ja, ich hab dem Mieter diesen Außenstellplatz vermietet. Gut, wenn ich ihm nur einen Stellplatz vermietet habe, egal wo, dann kann man darüber diskutieren, ob man Ersatz finden kann, auch außerhalb des Geländes. Aber man wird wohl den Mietvertrag in der Regel so lesen müssen. Meistens ist es auch irgendwie gekennzeichnet oder benannt näher, dass das der Stellplatz auf dem Mietobjekt selbst ist. Muss ich das auch gewährleisten. Also der Mieter muss sich da nicht mit irgendwas abspeisen lassen. Ne?
Ja. Vielen Dank. Sicherlich für den einen oder anderen Zuhörer sehr spannend.
Ein zunehmendes Problem wahrscheinlich auch, weil diese Wärmepumpen kommen ja in Mode und das ist oft ein Platzproblem. Ja. Ähnlich wie mit Müllplätzen oder sowas. Meistens eine Platzfrage. Ne?
Ja, vielen Dank.
Ja.
Dann kommen wir zu unserer nächsten Frage. In einer Gemeinschaftsordnung wurden bereits Befugnisse des Verwalters abgebildet. Die Frage unseres Zuhörers lautet daher, ob der Verwalter auch einen weiteren Beschluss nach der gesetzlichen Norm des § 27 Absatz 2 BEG beschließen kann und die Inhalte der Gemeinschaftsordnung durch Mehrheitsbeschluss modifizieren kann.
Vielleicht auch hier mal die Einbettung in den rechtlichen Rahmen dieser Frage. Seit der WEG-Reform haben wir den neuen § 27 Wohnungseigentumsgesetz. Da geht es um die Fragestellung, was kann der Verwalter ohne Beschluss der Wohnungseigentümer machen? Welche Befugnisse hat er? Und das regelt der § 27 Absatz 1. Da sind einmal Notmaßnahmen erfasst, was tatsächlich aber auch Notmaßnahmen meint. Beispiel, wir haben einen Sturmschaden am Dach. Und eigentlich muss man jetzt, um das in Ordnung zu bringen, das Dach richtig aufwendig reparieren, vielleicht sogar neu eindecken. Das ist aber eine Maßnahme zur Erhaltung, die ich nur mit Beschluss machen kann. Notmaßnahme bedeutet, dass ich vielleicht eine Absperrung im Gelände vornehme, damit das Drohen von Abrutschen von irgendwelchen Dachziegeln oder so nicht Menschen gefährdet. Oder dass ich einen Eimer in den Speicher stelle, wo das Wasser reintropfen kann oder so. Also das sind Notmaßnahmen, ne? Nicht die Behebung der Erhaltungsfrage selbst oder die Lösung der Erhaltungsfrage selbst, sondern wirklich nur Notmaßnahmen. Ja, und das Zweite, was ich machen kann, ich kann kleinere, wenig aufwendige und die Gemeinschaft wenig belastende Maßnahmen ohne Beschluss beauftragen. Und da stellt sich die Frage, was ist das denn? Ja, wo ist da die Grenze zu ziehen? Das hat der Gesetzgeber nicht verraten. In der Rechtsprechung, in der Literatur gibt es zig Ansätze, was man da so als Grenze nehmen kann. Und da kursieren herrschender Meinung nach so 3-5% der Wirtschaftsplansumme im Einzelfall. Das kann man so als Faustformel nehmen. Ich persönlich würde dazu tendieren, bei möglichst vielen Entscheidungen die Eigentümer mitzunehmen. Ich glaube, man hat auch im Laufe der Berufserfahrung ein bisschen Gespür dafür, bei welchen Entscheidungen man die Eigentümer mitnehmen sollte und wo sie eher genervt sind. Wenn es um Fußabstreifer geht, da will keiner mitreden, seitens es geht um die Gestaltung. Oder bei Hausmeisterfragen wollen die Leute immer mitreden, auch bei, was weiß ich, Baumfällungen oder so. Das sind so die neuralgischen Punkte. Im Übrigen haben wir bei baulichen Veränderungen eh nicht die Wahl. Ne? Bei baulichen Veränderungen müssen wir immer fragen. Das geht immer nur mit Beschluss. Das ist keine kleine Erhaltungsmaßnahme oder ähnliches. Mhm. Ne? Ja, und die interessante Regelung im § 27 Absatz 2 WEG sagt nun, ich kann durch Beschluss die Befugnisse nach Absatz 1 beliebig ausdehnen oder einschränken. Was man dazu beachten muss, ist, dass diese Möglichkeit der Ausweitung oder Einschränkung der Befugnisse des Verwalters nicht diejenigen Aufgaben betrifft, die ihnen an anderer Stelle zugewiesen sind als Organ. Ja, also dass der Verwalter die Jahresabrechnung erstellen muss und einen Wirtschaftsplan und so weiter, das kann ich nicht einschränken, das ist seine ureigenste Aufgabe. Also es geht wirklich um die Maßnahmen nach Absatz 1, die man modifizieren kann. Und da ist es tatsächlich dann auch so, dass ich seit der WEG-Reform hier mit § 27 Absatz 2 WEG eine gesetzliche Öffnungsklausel in die Hand bekommen habe. Dies ermöglicht Regelungen aus der Teilungserklärung Gemeinschaftsordnung, die diesen Sektor betreffen, dass ich die aushebeln oder ändern kann. Mhm. Ja. Da, also mal endlich auf die Frage zu kommen, die dahinter steht oder die hier gestellt worden ist. Man kann die Aufgaben und Befugnisse, die in der Teilungserklärung Gemeinschaftsordnung geregelt sind, hier durch diese gesetzliche Vorschrift ändern. Ja. Das empfiehlt sich auch durchaus. Ich würde mir auch im Interesse einer reibungslosen Verwaltung zu Beginn der Übernahme einer Verwaltung auch immer so einen Kanon an bestimmten Befugnissen holen durch Beschluss. Bitte immer hier auch wirklich durch Beschluss sich diese Befugnisse holen, so Vorortsbeschlüsse meine ich, weil der Verwaltervertrag, wo das auch gerne drin geregelt wird, nicht der richtige Regelungsort ist. Gerade seit der Schaffung dieser Norm, § 27 Absatz 2 mit der WEG-Reform, würde man wohl tatsächlich sagen müssen, dass wenn sowas in einem Verwaltervertrag versteckt ist, das gar keine Wirkung zeitigt.
sondern dass man immer einen richtigen Beschluss braucht, der sich auf das Thema bezieht, damit die Eigentümer auch wissen, das machen wir gerade, weil wenn das im Verwaltervertrag versteckt ist, wenn man den Verwaltervertrag beschließt, will man eigentlich eher andere Regelungsbereiche erfassen, also die Vergütung des Verwalters etwa und nicht seine Befugnisse. Ja, das ist doch ein bisschen versteckt. Das gehört dann hier wirklich in einen separaten Beschluss.
Ja, mal weg vom Verwaltervertrag. Wir haben eine WEG, die sich entscheidet, sich selbst zu verwalten. Und in diesem Zusammenhang die Frage, ob es dann tatsächlich jedem einzelnen Eigentümer zusteht, eine Versammlung einzuberufen oder ob man einen der Eigentümer festlegen muss bei solch einer Selbstverwaltung. Wie ist da die Regelung?
Ja, Selbstverwaltung, da muss man jetzt vielleicht auch erstmal begrifflich klären, was ist damit eigentlich gemeint. Die Wohnungseigentümergemeinschaft ist vollrechtsfähig und wird nach der gesetzlichen Lage, nach § 9b WEG, durch den Verwalter vertreten. Also der ist gesetzlicher Vertreter, organschaftlicher Vertreter, braucht auch keine Vollmacht mehr, denn die Vollmacht ist ja eine rechtsgeschäftlich erteilte Vertretungsmacht. Und hier haben wir aber eine gesetzliche Vertretungsmacht. Wenn es keinen Verwalter gibt, dann stellt sich die Frage, ja was nun? Das könnte so eine Selbstverwaltung darstellen oder bezeichnen. Es kann aber auch mit Selbstverwaltung gemeint sein, dass die Gemeinschaft keinen externen Verwalter findet und einen aus den eigenen Reihen bestellt. Das geht nämlich auch. Und das geht bis einschließlich 8 Einheiten auch ordnungsmäßiger Verwaltung entsprechend, dass ich einen Miteigentümer zum Verwalter bestelle. Und letzteres empfiehlt sich auch. Warum? Weil das Gesetz eigentlich voraussetzt, dass man der vollrechtsfähigen Wohnungseigentümergemeinschaft ihre Organe auch gibt. Und den Verwaltungsbeirat muss ich der Gemeinschaft geben durch Beschluss und den Verwalter auch. Ja. Die Eigentümer als Beschlussorgan, die habe ich eh. Ja. Nur die können sich nicht zusammenfinden und eine Eigentümerversammlung abhalten, wenn ich nicht irgendwen habe, der eine Eigentümerversammlung einberuft. Und dafür brauche ich wieder einen Beschluss. Ja. Entweder habe ich einen Verwalter, den ich durch Beschluss erkoren habe, oder ich bestelle einen einzelnen Eigentümer dazu. Wenn ich das nicht machen kann oder keinen Beschluss dazu habe, kann ich bei einer verwalterlosen Wohnungseigentümergemeinschaft nicht einfach hingehen und sagen, ja, einer soll's tun. Weil diese Ermächtigung, die funktioniert nur im Rahmen der Gesamtvertretung. Ja, also eine verwalterlose Wohnungseigentümergemeinschaft unterliegt der Gesamtvertretung. Und das bedeutet, dass alle Eigentümer einen aus ihren Reihen für bestimmte Tätigkeiten ermächtigen müssen. Das geht übrigens auch nicht durch Beschluss. Also die Möglichkeit, das durch Beschluss zu machen, fällt sowieso weg. Und das ganze Instrument wird dann nicht praktikabel, weil bei allem, was vielleicht mehr als 3 Eigentümer hat, funktioniert das einfach nicht. Stellen wir uns mal vor, wir müssen ein Gemeinschaftskonto eröffnen, denn die Wohnungseigentümergemeinschaft braucht ein eigenes Konto, das auf ihren Namen läuft. Bitte unbedingt, ja, nicht irgendein Eigentümerkonto nehmen, weil man keinen Erstattungsanspruch hat, hat der BIH ausdrücklich gesagt. Also wir brauchen ein gemeinschaftliches Konto. Wenn wir das eröffnen wollen, fragt die Bank den Verwalter normalerweise, bist du Verwalter dieser Liegenschaft? Dann muss man sich durch den Bestellungsbeschluss legitimieren. Und wenn es eben keinen Verwalter gibt, dann müssen alle Eigentümer zur Bank und ihre Originalunterschrift leisten, ihren Personalausweis vorlegen und so weiter. Also alle. Mhm. Ne? Bei 150 Einheiten funktioniert das nicht, definitiv nicht. Also das Modell der Gesamtvertretung ist ausgesprochen schwierig. Es gibt Verbände aus dem Bereich der Eigentümervertretung, die versuchen, derartige Konstruktionen irgendwie ja vorzuschlagen oder den Eigentümern bereitzustellen. Aber da sieht man dann schon an den Unterlagen, das sind sehr umfangreiche Unterlagen, das ist sehr sperrig, das erfasst möglicherweise nicht alle Bedürfnisse der normalen Verwaltung. Also meine Empfehlung geht unbedingt dahin, immer einen Verwalter zu bestellen und sei es einer aus den eigenen Reihen. Ja. Ja, aber einen Verwalter zu haben.
Ich stelle mir das vor allem für den Fall wirklich schwierig vor, wenn denn dann derjenige mal etwas falsch macht, einen Fehler macht. Der müsste ja dann theoretisch auch eine eigene Vermögensschadenhaftpflicht Versicherung abschließen, die das reguliert. Wenn er das nicht tut, dann ist er somit nicht versichert. Und das sind ja, sind ja große Kreise, die da bespielt werden in so einem Fall. Ne?
Ja, ich weiß, dass die Eigentümer so ein bisschen das Bedürfnis haben, Geld zu sparen, sind ja auch keine leichten Zeiten, aber das ist an der falschen Stelle gespart. Also da tut man sich keinen Gefallen. Es gibt einfach diese Aufgabenverteilung, diese Rollenverteilung und die verschiedenen Organe im Gefüge Wohnungseigentümergemeinschaft. Und da muss man ein bisschen in die Tasche greifen. Es ist eben anders als für den Einzeleigentümer eines Einfamilienhauses. Der kann da vielleicht schalten und walten, wie er will und ist dann sich selbst verantwortlich. Aber nur, in Anführungsstrichen, nur weil man eine Gemeinschaft ist, fällt diese Verantwortung eben nicht weg. Und wenn man eine Gemeinschaft ist, dann muss diese Verantwortung der Verwaltung, also das Verwalterdasein sozusagen, jemand wahrnehmen, der dafür auch entsprechend vergütet wird und sich die Vermögensschadenabwehrversicherung leisten kann dann. Ne?
Ja. In unserem nächsten Fall ist das auch tatsächlich irgendwie so, dass man sich dann wahrscheinlich jemanden wünscht, der solche Themen löst und in die Hand nimmt. Und zwar geht es darum, dass wohl ein Bewohner eine Voliere auf dem Balkon errichtet hat, aber schon vor vielen Jahren. Und der Eigentümer damals auch zugestimmt hatte. Also da gab es mit dem Eigentümer gar keine Probleme. Nun aber nach vielen Jahren, nachdem der Eigentümer vermutlich sich verändert hat, gewechselt hat, den Wunsch der Gemeinschaft, diese Voliere zurückzubauen, weil die Gemeinschaft der Meinung ist, dass das eine bauliche Veränderung ist. Ist das denn wirklich so? Also, oder gibt es vielleicht auch die Möglichkeit, in so einem Fall zu sagen, das ist Besitzstand, weil derjenige hat die Genehmigung damals bekommen, obwohl es keinen Beschluss gab, vermutlich?
Also ich stelle mir diese Voliere so vor, dass das irgendwelche Installationen sind, die auf der Terrasse, auf dem Balkon, ich weiß nicht was, fest mit dem Gemeinschaftseigentum verbunden sind und damit in jedem Falle, weil Substanzeingriff ins Gemeinschaftseigentum auch eine bauliche Veränderung darstellt. Ich denke, da kommt man nicht dran vorbei. Es ist jetzt nicht irgendwie ein Vogelkäfig, der nur draufgestellt ist und jederzeit entfernt werden kann oder durch seine Abmessungen im Zweifel auch so groß ist, dass man ihn gar nicht entfernen kann. Ne? Also das wird eine bauliche Veränderung sein, ohne Frage. Und jetzt stellt sich die weitere Frage, wann ist das denn installiert worden, noch vor der WEG-Reform 2020 oder danach. Danach ist es auf jeden Fall so, dass wir bei baulichen Veränderungen immer einen Beschluss benötigen, um das Ganze irgendwie zu legitimieren. Ja? Bitte, wenn möglich, vorher, also bevor so eine Maßnahme umgesetzt wird. Man kann sich das zwar auch im Nachhinein genehmigen lassen, aber wenn die Gemeinschaft sagt, wenn auch mit einfachem Mehrheitsbeschluss, was ja seit der Reform so geht, wenn die Gemeinschaft dann sagt, nee, wollen wir nicht, dann hat man halt das Rückbaurisiko als Störer oder als derjenige, der das installiert hat, muss es dann auf eigene Kosten wieder zurückbauen. Und das ist unter Umständen ja auch nicht ganz billig. Und man hängt vielleicht dann schon an den Tierchen und die fliegen dann weg, wenn man das zurückbaut. Ne? Vor der Reform war es so, auch da brauchte man eine Zustimmung für eine bauliche Veränderung, sogar mit einem deutlich kniffligeren Quorum, nämlich Allstimmigkeit. Da war nur nicht ganz klar, bedarf es eines förmlichen Beschlusses, ja, oder genügt irgendwie die Zustimmung auf dem Bierdeckel, ja, oder Händedruck oder so der anderen Eigentümer. Wenn man sicher gehen wollte, dass man das nachweisen kann, dass man die Zustimmung der anderen genießt, dann ist natürlich ein Beschluss immer gut gewesen. Ja. Sonst muss man irgendwelche Schriftstücke vorlegen können. Und das ist in der Tat so, dass was nach alter Rechtslage dann als bauliche Veränderung erlaubt war, kann jetzt nicht nach der Reform plötzlich verboten sein. Ne? Also das muss man mal mitdenken. Das, was an baulichen Veränderungen durch Beschluss oder vor der Reform durch entsprechende einstimmige Zustimmung nachweisbar legalisiert wurde, markiert den Sollzustand der Wohnungseigentümergemeinschaft und bauliche Veränderungen die sich ab diesem Zeitpunkt, ab dieser Veränderung sozusagen des Sollzustands ereignen, müssen dann nach heutiger Rechtslage wieder durch Beschluss legalisiert werden. Ne? Also tatsächlich ist es so, das Ding muss zurückgebaut werden. Es ist, zumindest entspricht es nicht einem rechtmäßigen Zustand. Mhm. Und dieser rechtswidrige Zustand kann innerhalb der Verjährungsfrist, ordentliche Verjährungsfrist von 3 Jahren auf Kosten des Störers verlangt werden, der diese Voliere gebaut hat. Oder aber man könnte den Eigentümer, hier ist ja eine vermietete Einheit gewesen, als Zustandsstörer sehen, dass man den dazu bringt. Aber nach der Verjährungsfrist kann die Gemeinschaft diesen rechtswidrigen Zustand nur noch auf eigene Kosten beseitigen, aber sie kann ihn beseitigen und zwar auch ohne Schadensersatz zu leisten an den Eigentümer oder Mieter, weil es sich eben um einen mutmaßlich rechtswidrigen Zustand handelt, der nicht durch Beschluss erlaubt war.
Ja, ja, man weiß ja nicht, vielleicht haben die Papageien ja in der Zwischenzeit viel sprechen gelernt und das geht dem einen oder anderen Nachbar auch auf den Keks, ne?
Haben wir die Zustimmung verbal geholt, also können das jetzt wiederholen.
Genau. Ja, wunderbar. Ganz lieben Dank, Herr Dr. Lang.
Gerne.
Für Ihre Unterstützung. Nett, dass Sie hier bei uns und mit uns waren. Und ich sage auch ganz lieben Dank an unsere Zuhörerinnen, an unsere Zuhörer. Besuchen Sie unseren Podcast auch wieder gerne und haben Sie bis dahin eine ganz tolle Zeit.
Tschüss.
Immer wissen.